Weihnachten ist nah. Das war der Wendepunkt. Wie wäre es uns gegangen, damals in dieser Zeit Jesus zu begegnen? Abgeklärt, skeptisch, aufgeklärt? Oder halt, wie geht es uns damit, Jesus zu begegnen? 2015. Wie geht es uns damit, seine Nähe zu spüren? Mich trifft das immer wieder ganz unvermittelt, tatsächlich. Wenn ich plötzlich so die Macht und Herrlichkeit spüre, wenn ich mir klar mache, wer Jesus wirklich ist, seine Liebe und seine Weisheit, vielleicht durch ein Lied, vielleicht ging es eben einem so von euch. Mir ging das heute Morgen vor dem Gottesdienst so. Da haben wir zusammen gebetet und plötzlich habe ich gedacht, boah, das ist ja hier eine Dichte Gottes zum Schneiden. So nah habe ich mich gefühlt und das passiert uns immer wieder. Vielleicht ein Wort aus der Bibel oder ein Lied oder das Wort eines anderen oder etwas in meinem Kopf. Ein leichter Schauer, der mich überkommt, weil ich merke, Gott ist da und ich mir gewiss bin, dass er in meiner Nähe ist. Ich habe das ja mehrfach gesagt in meinem Leben. Ja, Jesus, ich will dir folgen. Schon als Kind, aber auch als Teenager irgendwann ein paar Mal und dann so das erste Mal so richtig komplett, als ich 19 war, glaube ich. Ist schon so lange her, dass ich mich nie genau erinnere. Ich glaube, es war mit 19. Da wusste ich schon richtig viel über Jesus. Da kannte ich schon fast alle Geschichten aus dem Neuen Testament und die Gemeinde kannte ich auch. Und da habe ich zum ersten Mal komplett gesagt, ja Jesus, ich will dir wirklich folgen. Mit meinem ganzen Leben will ich dir folgen. Aber wir im Jahr 30 nach Christus, ne, wir sind noch in unserem galiläischen Dorf, wir haben ja nichts gewusst von dem. Was hätten wir gedacht, wenn wir Jesus getroffen haben? Was qualifiziert ihn? Wer ist das? Was will er? Jesus hat so als Startschuss ein Vers, habe ich rausgesucht aus Markus 1, Vers 15, gesagt, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich wird sichtbar in der Welt, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Damit startet es. Dann geht es tatsächlich los. Da wird Jesus wirksam. Ganz am Anfang, da hat er so sein Team im Blick. Da fängt er an, Leute in seine Nachfolge zu rufen. Sie werden später seine Sache weiterführen, aber diese 3 Jahre, 3,5 Jahre, die sind wie so eine Ausbildungszeit für das, was danach kommt. Ich lese das mal vor, das sind ein paar Verse aus Markus 1. Jesus kam zum See Genezareth und ging am Ufer entlang. Dort sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes in ihrem Boot. Sie flickten gerade ihre Netze. Sofort rief er sie. Sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Das waren die ersten 4 Jünger von Jesus, die ersten Nachfolger tatsächlich. Jesus ging am See spazieren. Als ich es heute Morgen gelesen habe, habe ich so gedacht, das hört sich so an, als wenn er da gerade mal so gelustwandelt ist. Und dann sieht er da jemanden und spricht die so spontan an. Eher zufällig. Hätten das vielleicht irgendwelche Leute sein können? Oder sollten es gerade die sein? Egal, die waren die richtigen auf jeden Fall. Ist eigentlich nicht so wichtig. Bei Johannes steht das ein bisschen anders. Da steht das so, dass er erst Andreas begegnet und Andreas dann Petrus sagt, wir haben den gefunden, den wir gesucht haben. Bei Markus ist das alles ein bisschen komprimierter, ist auch egal, weil am Ende ist das Ergebnis gleich. Was hat die Männer bewegt, alles stehen und liegen zu lassen und Jesus zu folgen? So mitten aus dem Alltag, so mitten bei der Arbeit, mittendrin, völlig unvorbereitet, trifft sie diese Frage. Was haben sie gedacht? Die waren noch ziemlich jung. Denkt man vielleicht gar nicht, oder? Man hat ja immer diese Männer mit Bärten, na gut, das können ja auch jung sein, aber etwas ältere Herrschaften vor Augen. Man schätzt, dass die unter 20 waren. Teenager, die alles stehen und liegen gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Können wir uns vielleicht wirklich nicht vorstellen. Aber da stand ja auch nicht irgendjemand. Da ist ja nicht so ein Willi Quiring rumgelaufen in der Stadt und hat das, habe ich ja nicht gemacht. Aber das war ja der Sohn Gottes, der vor ihnen stand. Er war dabei, als die Welt geschaffen wurde. Er war immer und wird ewig sein. Er war Lehrer, der hatte dieses Charisma und Vollmacht. Und er sprach ständig vom Reich Gottes, von Veränderung, vom Umkehr, lud zum Glauben ein, hat Menschen geheilt, zum Leben erweckt, sprach von Nächstenliebe und Selbstaufgabe. Aber all das wussten die Männer noch nicht. Die wussten gar nichts. Die wussten nicht mal, wer das ist. Da kam irgendwer, der war völlig unberühmt zu der Zeit, kam irgendjemand, sagt, komm, folge mir nach. Das ist tatsächlich so abgefahren, als wenn ich in die Fußgängerzone gehe und das mache. Nur, dass ich natürlich jetzt nicht Jesus bin, aber von der Bekanntheit, von den Voraussetzungen, die haben nichts gewusst und sind gefolgt. Vielleicht wären sie nicht gefolgt, wenn sie alles gewusst hätten. Die Leute waren nicht so gut, auf die Römer zu sprechen, die Juden. So mit Nächstenliebe, das hätte sie vielleicht abgeschreckt. Sie wussten nichts vom Neuen Testament und wussten noch nicht einmal, dass sie das sogar mitschreiben werden teilweise. Auch das wussten sie nicht. Von der Kirche, von einer weltbewegenden Bewegung, weltverändernden Bewegung, wussten sie nichts. Sie sind ihm einfach nur gefolgt. Sie wussten nicht, was in ihrer Geschichte, sie wussten, war halt das, was ich am Anfang gesagt habe, was in ihrer Geschichte geschehen ist. Dass schon viele da die Erretter sein wollten, das wussten sie. Und hier, da hatten sie irgendwie den Eindruck, das ist er. Mehr hat er ja nicht gesagt, als folge mir nach. Das hat Eindruck hinterlassen. Die Begegnung mit Jesus genügt ihnen. Nur die Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, dass bis heute hat sich das nicht geändert. Wenn wir Jesus begegnen, kommen immer Dinge in Bewegung. Manchmal wir selbst, manchmal nur Dinge in unserem Leben. Aber es verändert sich immer etwas. Wir treffen uns, ich habe es eben schon angedeutet, wir treffen uns jeden Sonntag um 10.10 Uhr in diesem heiligen Raum dort. Und beten miteinander für diesen Gottesdienst. Das ist übrigens keine geschlossene Veranstaltung, aber die meisten können nicht daran teilnehmen, weil sie immer sehr pünktlich kommen. Also wer das möchte, um 10 nach 10 hier ist, darf daran gerne teilnehmen. Und wir werden dort nicht müde. Ich glaube, wir beten jedes Mal dafür, die Stammgäste können mich ja korrigieren, dass es zu einer Begegnung zwischen Gott und uns kommt. Wir beten, also ich jedenfalls und die anderen inzwischen auch, alle beten wir dafür, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben. Ich muss an dieser Stelle mich entschuldigen bei euch. Ich bin an manchen Stellen sehr dünnhäutig, das weiß ich. Ich bin wirklich an manchen Stellen, das tut mir leid und manchmal lasse ich das auch andere spüren, das möchte ich gar nicht. Zum Beispiel bei dem Thema Gottesdienstbesuch. Ich habe dann auch manchmal mit meiner Frau Stress, aber das tut mir auch wirklich leid. Aber ich kann das irgendwie nicht so, ich kriege das so schlecht zusammen. Das ist ja alles freiwillig, jeder darf kommen oder wegbleiben, wie er möchte. Aber ich erlebe das so häufig, dass das, wofür wir beten, auch passiert, dass Menschen im Gottesdienst zusammenhängen, um nicht nur diese einzelne Zeit, sondern manchmal ist das ja auch drumherum, tatsächlich Jesus begegnen. Tommy hat mir das mal erzählt, er sagt, oh, das ist immer so schade, wenn ich Klavier spiele, dann passiert das nicht. Und an dem folgenden Sonntag sagt er, meine Güte, Gottes Gegenwart war in mir so real. Ich war Gott ganz nah, es hat ihn getroffen. Ich weiß das von Menschen, die mir das erzählen, dass das im Gottesdienst passiert. Nicht, weil wir so ein tolles Programm machen, sondern weil die Gegenwart Gottes da ist. Das hat er versprochen, gerade bei den Gottesdiensten. Und wenn ich dann mitbekomme, dass Gottesdienst nur so eine Option ist, wenn wir nichts anderes mehr haben, dann können wir ja in den Gottesdienst gehen. und keine gute Gewohnheit, dann tut mir das weh. Weil ich will das ja niemandem vorwerfen. Es gelingt mir leider nicht immer, aber es tut mir weh, weil ich weiß, dass unser Glaube diese Begegnung mit Gott braucht. Er braucht sie. Und hier ist ein Ort dafür, dass diese Begegnung zustande kommt. Ein guter Ort sogar, ein ziemlich guter. Nicht der einzige, das weiß ich. Und wenn ich dann gleichzeitig manchmal von denselben Leuten höre, dass sie Probleme in ihrem Glauben haben, Zweifel, fehlende Veränderung, dann macht mich das verrückt, weil es ein Mittel gibt, vielleicht nicht das Allheilmittel, aber ein Mittel dagegen, und das ist der Besuch. Thomas Wehr, unser Gottesdienstdiakon, hat das mal gesagt, die Gottesdienste sind übernatürliche Ereignisse. Nicht durch uns, sondern dadurch, dass Gottes Gegenwart hier ist, sind Gottesdienste ein übernatürliches Ereignis. Und wenn es dazu kommt, dass Menschen Gott begegnen, dann freuen wir uns und können nur dankbar sein. Wir können es nicht machen, aber es passiert hier. Jesus begegnen, vielleicht auch seine Aufforderung hören, folge mir nach. Das Anliegen von Jesus hat sich nicht geändert in den letzten 1985 Jahren. Folge mir nach, denn ich kenne den, ich kenne deinen Weg zu Gott. Ich bin, sagt Jesus, ich bin dein Weg zu Gott. Auch wenn uns vielleicht viele Fragen zurückhalten, die noch nicht geklärt sind, die können wir einfach mitbringen. Vielleicht haben wir auch Verletzungen, schlechte Erfahrungen mit Gott und Kirche und anderen Menschen überhaupt und der Welt gemacht. Und irgendwie können wir nicht einfach sagen, jawohl, ich gehe jetzt diesen Schritt auf Jesus zu. Wir können diese Sachen mitbringen. Für den Weg, für ein Leben mit Jesus muss man kein perfektes Leben vorlegen, kein Auswahlverfahren. Das wäre ja geradezu paradox. Diese 12 Männer, die Jesus in seinem engsten Kreis hat und in etwas erweiterten Kreis waren so 70 bis 120 Leute, die eigentlich fast immer bei ihm waren, die haben schwierige Zeiten mit Jesus erlebt. Die haben aber auch überragende Zeiten mit Jesus erlebt. Aber wenn sie versagt haben, dann hat Jesus ihnen nicht hier einen Tritt gegeben und gesagt, das war's, sondern es ging weiter. Selbst Judas, der ihn verraten hat, der war ja bis zum Ende dabei. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir uns das manchmal verdeutlichen müssen, dass selbst wenn wir noch nicht so richtig glauben, dass selbst wenn die Zweifel und die Fragen viel größer sind als das, was wir Gott zutrauen, wenn die Bibel eher so eine Unbekannte ist mit vielen, vielen Fragezeichen und wenn wir kaum Erfahrung mit Glauben und Kirche haben, dann können wir trotzdem zu Jesus kommen. Kein Kind muss vor der Grundschule lesen, schreiben, rechnen, einmal eins und zwei Fremdsprachen können. Zu Jesus zu kommen, ist der Anfang eines gemeinsamen Weges, der Anfang, der Start eines Lebens mit ihm, damit ich mich eben nicht weiter abstrampeln muss. Nur die Bereitschaft, ich will lernen und ich will in deiner Nähe sein. Ich will ihm begegnen, immer wieder. Folgt mir nach, deutet ja diesen gemeinsamen Weg an. Folge mir nach mit deinen Defiziten, mit deinen Fragen, mit deinen Stärken, mit deinen Begabungen. Bring einfach alles mit und dann gehen wir gemeinsam. Folge mir nach und alles Weitere kommt. Natürlich braucht das Zeit. Glaube braucht Zeit, Heilung braucht Zeit, Verstehen braucht Zeit. Ich habe mich nochmal gefragt, Willi, warum bist du Christ? Warum eigentlich? Ich kann das nicht alles erklären. Ich könnte sicherlich einige theologische Begründungen anführen, könnte noch ein bisschen mit Griechisch prahlen oder so, hat aber nichts damit zu tun. Warum ich Christ bin, ist, weil ich mich hingezogen fühle von Jesus, weil ich spüre, dass ich in seiner Nähe einfach mal so sein kann. Keine Fassade, ich muss nichts tun, was man so von mir verlangt. Ich kann einfach so zu Jesus kommen. Und wenn ich ihm in seiner Nähe lebe, dann ist das tatsächlich so, dass ich dankbar werde für viele Dinge, die ich habe. Und das verändert mein Herz, das verändert meine Persönlichkeit. Und gerade in den schweren Momenten, wenn dich so Sachen richtig aus deinem Leben raushauen, dann weiß ich, also eine Konstante habe ich. Ich werde es nie vergessen von einer Person, die gerade das Schlimmste in ihrem Leben erlebt hat, die mir gesagt hat, manchmal fragen die mich, wie kannst du jetzt noch glauben? Und sie hat dann gesagt, was denn sonst? Was habe ich denn jetzt sonst anderes außer mein Glauben? Es packt mich einfach, mich persönlich. Es motiviert mich, weil ich weiß, da ist jemand, der glaubt an mich und der sagt, ey, das war blöd, aber jetzt geht's weiter. Neuanfänge und Vergebung sind möglich. Jemand, der mich liebt. Und deshalb höre ich, komm, folge mir nach, nicht als, oh nein, sondern als Chance, einen Weg zu gehen, der mir ein Leben ermöglicht, das ich sonst nicht führen könnte. Der Unterschied zu uns und allen anderen Geschöpfen ist ja, dass wir uns entscheiden können und sagen können, ja, zu deiner Liebe, Gott, sage ich ja. Die 12 Jünger, die waren ja nicht blöd. Die waren vielleicht jung, aber nicht blöd. Die haben ja gewusst, was es für Alternativen gibt. Manche waren schon selbstständig und die Söhne des Chefs, die hätten also Karriere machen können. Hört sich für uns jetzt nicht so attraktiv an als Fischer Karriere, aber damals war das durchaus nicht kein schlechter Job. Die wussten, was es gibt, Wohlstand, Spaß, Karriere, aber sie haben sich da nicht für entschieden. Das ist ja, hört sich so konkurrentenmäßig an, aber es ist natürlich keine Konkurrenz. Nur wenn es ums Eingemachte geht, um unser Herz, wer soll in unserer Schaltzentrale sitzen? Ich mit all diesen Begrenzungen, die ich habe, oder lasse ich da Gott ran in mein Herz und sage, ich möchte so gerne das tun, was du willst, weil ich weiß, das ist das Beste, was es gibt. Jesus will dort sein, an dieser Schaltzentrale, als Hilfe in stürmischen Zeiten, als Kraft, wenn ich nicht mehr kann, als Motivation für uns, als Antrieb, wenn wir vielleicht keinen mehr haben, uns das Ziel fehlt. Also, wo gehen wir hin? Der Blick ist entscheidend. Ich kann mich noch gut daran erinnern an die Fahrschule. Ich war relativ kurz in der Fahrschule. Aber das Schwierige war ja dieser Schulterblick. Kennt ihr das? Jetzt noch Schulterblick. Das ist ja auch für manche auch dann körperlich eine Herausforderung. Man guckt nach hinten und reißt das Lenkrad rum. Es muss aber so bleiben. Ne? Also jetzt kann ich es schon. Und hier brauche ich auch keinen Schulterblick mehr. Aber kurzes Gebet reicht. Nein. Natürlich ist ganz wichtig. Aber da, wo ich hingucke, da lenke ich meistens auch hin. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Blick ans Kreuz zu Christus hingeht, ich Jesus folgen will, dann muss ich ihn im Blick haben und dann muss ich auch mich fragen, was tue ich dafür, um Jesus in meinem Leben im Blick zu haben. Nur zu sagen, ja, das ist total gut, dass man immer auf das Kreuz, ich habe es im Handschuhfach liegen, da kann ich immer, wenn ich will, kann ich drauf gucken. Ist was anderes, als zu sagen, jawohl, ich tue auch was dafür. Ich versuche, diesen Jesus besser kennenzulernen. Ich setze mich der Gemeinschaft mit ihm aus. Wenn du vielleicht den Blick auf das Kreuz so ein bisschen verloren hast. Wir haben diese Kanzel übrigens, aber das heißt wir, ich bin schuld. Also für alle, die sich aufregen, dass sie hier so steht, wir möchten, dass der Blick ans Kreuz frei ist. Euch nicht, aber für alle anderen. Dass der Blick frei ist ans Kreuz, damit es klar ist, worum es geht. Das soll im Zentrum stehen. Und vielleicht hast du in deinem Leben diesen Blick ein bisschen aus den Augen verloren, dieses Kreuz aus den Augen verloren. Dann wäre es doch gut, wieder das im Blick zu nehmen. Die Zeit für ihn zu nehmen, vielleicht mal auf eine ganz andere Art und Weise. Such dir Hilfe, nimm dir andere Leute. Komm einfach nach dem Gottesdienst hierher. Hier sind Leute, die beten mit dir und helfen dir bei so einem Neuanfang, einem Start. Wenn du das ganz fest im Blick hast, vielleicht auch aus einer besonderen Situation, dann bleib dabei. Mach es nicht situationsabhängig, sondern lebensabhängig. oder wenn gerade irgendetwas dein Leben verdunkelt und dieser Blick gar nicht klar ist, dann nimm dir so ein Jesus-Navi, der sagt, wo es lang geht, auch wenn der Blick vielleicht nicht klar ist. Lies in der Bibel, bete mit jemandem, bete alleine, rede mit ihm und dann wirst du den Weg finden. Vielleicht hast du allerdings noch niemals so richtig aufs Kreuz geschaut in Bezug auf dein Leben. Das ist das Kreuz. Nicht das Original, aber das ist das Kreuz. Da war das Blut dran von Jesus. Da hing er. Er ist für alles gestorben, was dich von Gott trennt. Das ist alles weg, wenn du das möchtest. Es ist die Brücke, er ist die Brücke, er ist der Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Heute ist vielleicht der Tag zu sagen, jawohl, das nehme ich im Blick für mein Leben. Dann kannst du nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne kommen. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen nachher, was vielleicht so ein Schritt sein kann auf dieses Kreuz zu. Nachher kurz vorm Segen. Ich bete jetzt auch nochmal. Danke, Jesus, dass wir aus dieser Gnade leben können, bei dir immer wieder anfangen zu können, nicht irgendwas leisten zu müssen. Dieser Leistungsgedanke, der unser Leben so dominiert, der gilt bei dir überhaupt nicht. Ich danke dir dafür, dass du in diesem Sinne so herrlich unnormal bist und dass wir vor dir gerecht sein können, obwohl wir ungerecht sind. Dass du uns so über alle Maßen liebst, obwohl wir es nicht verdient haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles dafür tust und getan hast, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können und ein Leben führen, was uns wirklich Sinn und Erfüllung, Friede und tatsächlich auch diese Gewissheit schenkt, am richtigen Ort zu sein. Und ich möchte dich bitten, dass du diejenigen unter uns, die vielleicht gerade ganz große Zweifel haben, die das alles vielleicht komisch finden, die so mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, nein, das will ich nicht. Das kommt mir alles irgendwie gerade gar nicht gut. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen den Mut schenkst, die Arme zu öffnen, ihr Herz zu öffnen. Schenk ihnen eine Begegnung mit dir. Schenk uns diese Begegnung.